Wir dürfen gerade lesen miteinander im Lukas 8, Vers 1. Solltet ihr genau hinten auch mitlesen können. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12. Ich weiß nicht, ob das auch du dir schon mal vorgestellt hast, wie das echt gewesen wäre, dort dabei zu sein. In der Zeit, wo Jesus unterwegs war, wo er umgezogen ist und wo er predigt hat und vom Reich Gottes erzählt hat. Mehr noch, er hat nicht nur geredet. Das, was ja die Menschen so begeistert und fasziniert hat, ist, dass das Reich Gottes eben auch sichtbar, spürbar, erlebbar worden ist. Menschen sind geheilt worden, Dämonen sind austrieben, Blinde haben wieder gesehen. Also man kann eigentlich schon sagen, es hat geklopft und tätscht in dieser Zeit. Wie wäre es echt gewesen, um dort dabei zu sein? Zum einen von diesen 12 sein, von mir aus auch Nummer 13. Ich nehme die Zahl mir gleich, ich bin dabei. Ich wäre so gern einfach in dieser Zeit unterwegs gewesen. Wir lesen in der nun folgenden Zeit. Und wir wissen, dass die Zeit, wo Jesus unterwegs war, so etwa 3 Jahre war. Über Jesus selber, über seine Jugend und Jungerwachsenen-Tage, da wissen wir eigentlich nichts oder fast nichts darüber. Was wir wissen, mit 12 war er im Tempel und dann ist so eine leere Zeit, wo wir keine Informationen haben. Er wird Zimmermann sein, Häuschen bauen, Dächer decken, Möbel schreinern. Ich weiss nicht, in welchem Bereich er genau eingesetzt worden ist vom Papi, aber er war im Familienbetrieb ziemlich sicher mit unterwegs und hat geschafft, bis es dann eben losgegangen ist. Und dann ist er gegangen am See Genezareth entlang, hat seine Jünger gesammelt und seine Jünger haben alle einen Job gehabt, sind berufstätig gewesen und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, lasst alles liegen und fallen, was ist, jetzt geht's los. Kommt, folgt mir nach. Und so sind die 12 mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs. Und als guter Schweizer muss man sich dann ja mal folgende Frage irgendeinmal stellen. Wer zahlt das eigentlich? Wer zahlt das eigentlich? Das habt ihr euch ja sicher auch schon mal gefragt, oder? Ja, was ist jetzt, oder? Die Fischer, die haben plötzlich kein Einkommen mehr. Jesus ist nicht mehr Schreiner, verdient kein Geld, kein Einkommen. 3 Jahre, das ist nicht einfach ein Wochenende. Sondern die sind 3 Jahre lang miteinander unterwegs. Die haben ja Ausgaben, oder? Da muss ja gegessen werden, da muss ja geschlafen werden. Das kostet doch alles Geld. Und jetzt ist ja Jesus nicht nur allein, sondern eben 12 Leute sind da mit ihm in dieser Entourage unterwegs. Und ja, wer zahlt denn das eigentlich? Gut, Jesus könnte ja einfach das Essen vermehren, oder? Könnte ja übernatürlich schauen, dass es immer langt und kein Problem für ihn. Aber wir wissen, dass die auch sehr logistische Herausforderungen hatten unterwegs. Wir lesen zum Beispiel in dieser Geschichte, wo sie im Boot sitzen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, bewahret euch. Sind vorsichtig vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Jünger checken es nicht und fangen miteinander an. Oh, sagt er, dass wir zu wenig Brot dabei haben, oder? Da merkt man schon auch, da hat es eine Logistik in dieser Reiserei drin. Und auch der Judas Iskariot ist zuständig für die Kasse. Der hat ein Ämtli, sein Ämtli war, schauen, dass die Haushaltskasse stimmt. Also da ist hoffentlich Buch geführt worden. Da hat jemand müssen Rechenschaft ablegen über die Finanzen, wo die Reise oder eben die Dienstjahre von Jesus gekostet haben. Und eben, wie gesagt, als Schweizer muss man sich doch irgendwann mal die Frage stellen, wer zahlt das eigentlich? Genau so ist es. Es sind die Frauen gewesen, die die Rechnung gezahlt haben. Wir dürfen heute lesen, schauen, lernen von der Maria Magdalena. Wir lesen von ihr im Vers 2 und 3. Dabei begleiteten ihn die 12, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Also, ja, die Frauen haben zahlt, die Rechnung. immer wenn sie wieder eingekehrt sind in einem Gasthaus und alle gut gegessen haben und eine Nacht geschlafen haben, am nächsten Morgen, wenn alle aufgestanden sind, haben sie gesagt, du Maria, könntest du noch schnell, der Wirt hat schon die Rechnung, kannst du danken. Merci vielmals Maria, das ist lieb von dir. Also genau, die Maria hat die Rechnung gezahlt. Sie war maßgeblich dabei und Finanziererin vom Dienst von Jesus. Und wir sind in unserer Predigtserie drinnen, Stories of Transformation. Und heute möchten wir miteinander einfach das Leben von der Maria Magdalena miteinander anschauen. Ich möchte euch vorstellen, die Maria Magdalena, die befreite Frau, die eine Transformation in ihrem Leben erlebt hat, die muss radikal gewesen sein. Und in dieser Geschichte, in dieser Bibel, in dieser Predigtserie Stories of Transformation, haben wir letztes Mal um den Onesimus gegangen, jetzt geht es um Maria Magdalena. Und ich möchte euch die Frau zuerst vorstellen, möchte euch aufzeigen, was wir überhaupt wissen über sie. Und da muss man jetzt vorsichtig sein, weil wenn man die biblischen Quellen anschaut, gibt es nicht ewig viel, was wir wissen über Maria. Wenn man außerbiblische Quellen anfängt anschauen, dann wird es gleich komisch. Darum lassen wir das bleiben. Und wir fokussieren uns einfach auf das, was wir aus der Bibel wissen über die Maria Magdalena. Und das Erste haben wir schon gehört, sie war vermögend. Also die Frau war reich. Sie wird aus gutem Hintergrund gekommen sein. Sie wird wahrscheinlich eine Familie haben oder eine Familie haben, die vermögend ist. Und ihr Name verratet, sie kommt von Magdala. Das ist der Herkunftsort, wo sie daheim war. Und für die jetzt gerade nicht so geografiekundig sind, Magdala ist eine Ortschaft am See Genezareth. Also ein bisschen südlich, nicht so mega weit weg von Nazareth, wo Jesus selber aufgewachsen ist. Also auch ein Fischerdörfli, wahrscheinlich sehr ähnlich wie Nazareth. Dort war sie daheim, dort ist sie aufgewachsen. Das wissen wir über sie. Und wir wissen nochmal etwas einfach von ihrem Namen und von ihrem Umgang mit Finanzen. Sie war ziemlich sicher Single gewesen. Nicht verheiratet. Schon nur, weil sie können, frei über Vermögen verfügen konnte. Weil sie können entscheiden, dass ihr Geld jetzt in den Dienst von Jesus reinfliessen soll. Das ist ein starkes Indiz darauf, dass sie nicht gebunden war und dass sie nicht in einer Familie war. Dass sie nicht verheiratet war. Auch der Name Magdala, dass man ihren Namen nicht mit einem Familiennamen verbindet, sondern mit einem Herkunftsort, sind klare Indizien darauf, dass sie wahrscheinlich alleinstehend war. Und das macht ja irgendwie auch noch Sinn, gell? Dass sie dann mit Jesus unterwegs wird sein. Und das wissen wir auch von ihr. Sie war mit Jesus unterwegs gewesen. Und zwar ziemlich sicher für die kompletten 3 Jahre, wo Jesus Dienst da hat, ist sie überall dabei gewesen. Also, wenn du von den Jüngern liest, dass die Jünger gehört haben, dass die Jünger gemacht haben, dass die Jünger gesehen haben, dann ist ziemlich sicher Maria Magdala dort auch irgendwo dabei gewesen. Sie wird das meiste, was die Jünger gehört und gesehen haben, wird sie auch gesehen und gehört haben. Wird sie auch gelehrt haben. Sie wird Fragen gestellt haben. Sie wird ihre Gedanken geteilt haben. Also sie war wie Teil von dieser Entourage, die mit Jesus unterwegs war. Teil von diesem Reiseverbund. Und hat gesehen und erlebt, was Jesus gelehrt und gesagt hat. Und ich glaube, sie war sogar extrem nahe mit Jesus unterwegs. Wieso, dass ich das glaube, sehen wir dann noch später in der Predigt. Und das Letzte, was wir festhalten können, was wir rausnehmen dürfen aus dem Wenigen, was wir haben in der Bibel, ist, dass Maria einen ganz transformativen Moment erlebt hat. Ein Moment, wo ihr Leben komplett verändert und auf den Kopf gestellt hat. Wir haben schon gelesen vorher in diesem Text, hey, Maria Magdala war plaget von 7 Dämonen. Ich weiss nicht, wie genau dass man das festgestellt hat oder man zählt hat bei der Austreibung. 1, 2, 3, wow, was kommt da alles raus? Ich weiss nicht genau, wieso das dort 7 steht, aber vielleicht ist es auch einfach zum zeigen, hey, dieser Frau ist wirklich dreckig gegangen. Die hat gelitten. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig heftig hat sie gelitten. Und dann hat sie eine Begegnung, einen Moment, wo Jesus in ihr Leben hineinkommt und etwas tut, was transformiert, was auf den Kopf stellt, einfach von einem Moment auf den anderen befreit von einer dämonischen Besessenheit. Was war das für ein Moment? Hey, was für eine Transformation. Und genau um so einen Moment geht es in dieser Predigtserie. Wir wollen den Moment, wo Jesus eingreift und wo er etwas tut, wenn wir hören, wenn wir feiern und wenn wir glauben, dass die heute noch möglich sind. Es soll uns inspirieren, zum weiterhin beten und treu bleiben in unserem Glauben, dass Jesus genauso wie dazu mal Leben komplett verändern kann. Er hat das Leben von Maria Magdala komplett auf den Kopf gestellt. 100% geändert. Vorher besessen gewesen, von Dämonen plagt und jetzt frei mit ihm unterwegs. Hey, was für ein krasser Moment. Und weißt du nicht, dass ich jetzt unbedingt Dämonen will? Ja, ganz sicher nicht. Aber ich will auch erleben, was Maria erlebt hat. Ich würde ja eigentlich gerne auch so einen Moment haben, wie sie gehabt hat. Weißt du, verstehst du, so den Befreiungsmoment? Also vorher komplett im Elend und nachher einfach durch Jesus heil gemacht. Ich hatte einen Lehrer am College, wo ich war, der hat Brandon Brown geheissen. Und der hat dann manchmal so ein bisschen von seiner Lebensgeschichte erzählt. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob du auch so Menschen schon getroffen hast oder von so Menschen Zeugnis gehört hast, gell? Dem sein Leben war so elend, wie es nur kann sein. Weißt, Drogen und einfach so richtig schlimm, oder? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so von Menschen, die einfach im Elend kaputt gewesen sind, haben gestohlen, sind im Gefängnis gewesen, da hat er alles erlebt und dann hat er Jesus begegnet. Und dann ist der Moment von der Transformation in seinem Leben passiert und sein Leben hat sich um 180 Grad gekehrt und jetzt von Jesus befreit. Kennt ihr das? Und nachher haben wir ja so, wo vielleicht nicht so einen transformativen Moment gehabt, wir haben dann so ein bisschen eine Eifersucht. Also mir ist es immer so gegangen, wenn er erzählt hat von seinem Leben. Manchmal hätte ich mir dann sogar ein bisschen gewünscht, du weißt, Jesus, mein Leben hätte eigentlich auch ein bisschen kaputt können sein. Also jetzt nicht so schlimm, aber einfach, weißt du, dass es ein bisschen einen Kontrast gibt, oder? Kennt ihr das? Bin ich der Einzige, der das manchmal gedacht hat? So, hey, eher allein. Okay. Ja, genau. Nachher wird man älter und merkt, du, eigentlich ist es eigentlich gut, dass man das nie gehabt hat, gell? Aber es gibt so eine Sehnsucht in mir nach dem transformativen Moment. Und die Sehnsucht ist immer noch da. Ich wünsche mir das immer noch, immer wieder, dass Jesus kommt und dass er einfach so von einem Moment auf den anderen komplett etwas tut, eben etwas befreit, dass er eben Dämonen austritt, dass er heilt, dass er so eingreift, weißt, so spürbar, deutlich. Und in der Bibel lesen wir auch von ganz vielen so einen Moment. Der Bartimäus, der blind ist, der am Strassenrand hockt und plötzlich sieht er. Die zehn, die krank sind und plötzlich alle zusammen geheilt werden. An neun gehen einfach ihres Weges, einer kommt zurück und sagt Danke. Wir haben ganz viel von diesen Momenten, wo Jesus eingreift. Und wisst ihr, die Gefahr ist ein bisschen, dass man dann vergisst, dass es eben auch ein Leben nach einem Moment gibt. Dass eben die Transformation, ja, die passiert in einem Moment, das ist so. Aber ich glaube, es gibt auch ein Leben danach. Ein Leben nach dem Moment. Und wenn wir ehrlich sind, oder wenn wir es mal theologisch anschauen, haben die allermeisten von uns einen transformativen Moment ja erlebt. Und zwar in dem Moment, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus. Ich kann jetzt nicht jedem einzelnen seine Lebensgeschichte in diesem Saal da inne, aber ich weiss doch, dass die allermeisten von uns eigentlich in ihrem Leben mal Ja gesagt haben zu Jesus. Das war ein absolut transformativer Moment in unserem allem Leben. Vielleicht hat es sich nicht bombastisch angefühlt für jeden Einzelnen von uns, aber es ist etwas passiert in dem Moment, nämlich, dass ein toter Mensch lebendig geworden ist. Dass eine Ewigkeit gekehrt hat. Dass wir ohne Identität, ohne Zugehörigkeit jetzt auserwählt sind und dazugehört zu einer heiligen Nation, die Jesus für sich auserwählt hat. Dass Menschen, die ohne Auftrag und ohne Sinn vielleicht sogar im Leben unterwegs sind, jetzt plötzlich berufen sind, zum sein Reich zu bauen, dazuzugehören und einen Unterschied zu machen in dieser Welt drinnen. Gefangene Menschen sind frei geworden. Das ist in den meisten von unseren Leben passiert. Und ich glaube, wir alle kennen es, dass es jetzt nach dem Moment eben auch noch ein Leben danach gibt. Und über das möchte ich heute reden. Ich glaube nämlich, Maria Magdala ist ein Vorbild, wenn es darum geht, im Leben danach, im Leben nach einem Moment. Obwohl sie einen mega transformativen Moment gehabt hat, die Befreiung von den Dämonen, hat sie konsequent gelebt im Danach. Jesus sagt, wir haben vorher gelesen im Lukas 8, Vers 1, wo sie eben unterwegs waren. Im gleichen Kapitel, ein bisschen später, lesen wir von folgender Begebenheit. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, das habe ich schon gelesen. Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Ich hoffe ja schon, dass er nachher gleich noch seine Mami ist begrüßen und dass er seine Geschwister willkommen geheißen hat. Aber was Jesus da sagt, ist, was Maria Magdala, glaube ich, von ganzem Herzen gelebt hat. Sie war eine von diesen Menschen, die gehört hat, was Jesus gesagt hat und die probiert haben, ihr Leben nach dem auszurichten. Und das ist so bezeichnend, dass Jesus, obwohl er ganz viel Moment, so Moment von der Transformation bei Menschen bewirkt hat, Jesus geht es irgendwie aber um mehr als einfach nur den Moment. Was er sagt ist, hey, wer zu meiner Familie wirklich gehört, der lebt dann eben nach dem Moment entsprechend. Wer meine Worte hört und sie haltet, der ist es, der mich liebt, sagt er im Johannes 14. Also meine Brüder und meine Geschwister, meine Mama sind die, die meine Worte hören, die Gottes Wort hören und die ihr Leben nach dem ausrichten und dementsprechend handeln. Also Jesus scheint zu werten, scheint zu gewichten, dass es nicht immer nur um den Moment geht, sondern vielmehr eben auch um den Moment danach. Wie, dass es nachher im Leben weitergeht. Und ich glaube, das beschreibt Maria ihre Realität. Und ich möchte mit euch jetzt anschauen, was das dann in ihrem Leben bewirkt hat oder wie sie eben nach dem Moment ihr Leben gestaltet hat, als Inspiration und Vorbild für uns. Der erste Teil, der auffällt, ist, dass sie mit ihren Finanzen Jesus zur Verfügung gestanden ist. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Weißt du, verstehst du? Maria hat ja genauso gut nach dem Moment von der Befreiung können finden, hey, danke vielmals, lässig, ciao, ciao. Und ich gehe jetzt wieder heim auf Magdala und tue mich um meinen Betrieb jetzt kümmern. Oder zurück in mein altes Leben, zwar befreit, mega cool, und ich behalte so, was ich habe und was mir zur Verfügung steht, für mich selber. Das hätte sie können machen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und wir lesen von ganz vielen Menschen, die genau das auch machen. Eben, ich habe ja schon vorher aufgezählt, wer alles so transformative Momente gehabt. Und von den meisten hörst du nachher eigentlich nichts mehr. Aber Maria Magdala entscheidet sich, mit den Ressourcen, die sie hat, für Jesus unterwegs zu sein. Sie lebt so nach dem Matthäus 6,33 Prinzip. Gell? In Matthäus 6,33 lesen wir, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Maria lebt irgendwie nach dem Prinzip. Sie entscheidet sich, das, was sie hat, ihre Finanzen Jesus und dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Wir haben gelesen, Jesus ist gegangen, zum Reich Gottes zu verkünden. Maria hat das gecheckt und das war ihr wichtiger gewesen als ihr Geld. Und so war sie bereit gewesen, mit ihren Finanzen Jesus zur Verfügung zu stehen. Hat das, was sie hatte, ihm gegeben und sich in ihn investiert. Ich glaube, das ist so ein Moment oder eine Entscheidung, die du immer wieder treffen musst. Und das ist auch bei uns so. Wir alle haben einen Moment von der Berufung oder eben von der Befreiung von Jesus erlebt. Aber wie wir nachher mit unseren Finanzen umgehen, das ist eben so ein Moment danach Entscheidung. Und ich glaube, das sind genau die Momente, wo Jesus meint, wenn er sagt, hey, die meine Worte hören und danach leben, sind meine Geschwister, die sind die zu mir gehören, sind eben die mich wirklich lieb haben. Und hey, in den Finanzen zeigt sich das einfach so offensichtlich. Es gibt so das gute Sprichwort, und das stimmt eben schon, gell? Zeig mir deinen Bankauszug und ich sage dir, was dir wichtig ist. Dort, wo das Geld hergeht, dort ist unser Herz, dort ist unser Schatz verborgen. Und wenn wir in unserem Bankauszug, wenn dort Jesus einfach nie ein Thema ist, dann glaube ich schon, dass wir noch Nachholbedarf haben, im Moment danach, im Leben und unterwegs sein mit Jesus. Das sind Entscheidungen, die immer und immer und immer wieder kommen. Das sind eben so die Momente danach. Und ich glaube, die zählen, die sind wichtig. Maria Magdala hat sich entschieden, das dementsprechend zu tun. Etwas, was wir weiter sehen, wir hören jetzt, nachher zwischen dem Lukas 8 bis zu der Kreuzigung und der Auferstehung liest ich von der Maria Magdala nicht mehr direkt. Sie kommt dort nicht vor, wird nicht mehr erwähnt. Aber sie kommt bei der Kreuzigung, wird sie als nächstes erwähnt. Ich glaube, Maria war eine unglaublich treue Person. Wir lesen von der Kreuzigung im Johannes 19, Vers 25. Dort steht, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klophas und Maria aus Magdala. Also in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt und zum Tod verurteilt wird, wo er am Kreuz hängt, ist Maria bei ihm und steht ohne dran. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von unglaublicher Tiefe, Treue. Ich meine, das kann man sich ja nur vorstellen, was dort passiert, wie sich das anfühlt, wie das aussieht. Den Moment müssen wir miterleben. Und trotzdem sich entscheiden, mal, ich bin treu. Bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende bleibe ich da dabei. Und es hat ja Momente gegeben, wo sie können entscheiden konnte, hey, weißt du was, ist glaube gut für mich, ich habe da einen Exit, ich wünsche euch den Segen auf der Reise, viel Spass euch. Und konnte einen Exit machen, konnte gehen. Jesus bietet sogar immer wieder mal an. Gell? Wir lesen in Johannes 6, 60 bis 69. So von dem Moment, wo Jesus die Option der Jünger gibt, oder? Empört sagten viele seiner Jünger, nachdem Jesus über Abendmahl gelehrt hat, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Also schon nur hören, haben sie schlimm gefunden, gell? Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und Maria zieht das noch weiter durch als der Petrus, der das sagt. Er hat gesagt, hey, wir bleiben bei dir bis zum bitteren Ende. Im bitteren Ende ist der Petrus nicht mehr da, die Maria schon. Das ist so ein Moment, ein Leben nach dem Moment Entscheidung. Zum sagen, hey, und auch wenn es nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle, auch wenn es nicht so geht, wie ich mir das wünsche, auch wenn mein Leben nicht immer nur super läuft, auch wenn es Momente von der Niederlage, vom Versagen, vom Schmerz, vielleicht sogar vom Tod gibt, entscheide ich mich, treu zu bleiben bei Jesus. Das ist etwas, was wir lernen von der Maria. Das sind Entscheidungen, die wir immer wieder in die Augen schauen. Hey, wir werden nachher noch ein Lied singen von 10.000 Gründen. Das Lied ist geschrieben worden von Matt Redman. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dem Mann ist Schlimmes passiert. Und er hat gesagt, 10.000 Gründe habe ich zum Gott loben. Das ist eine Entscheidung, konsequent auszuleben, weiterzugehen, nach einem Moment der Transformation. Das ist es, was zählt und wo Frucht bringt. Maria Magdala ist geblieben bei Jesus bis zum bitteren Ende. Als er gestorben ist am Kreuz, wo alle Jünger den Reis ausgenommen haben und abgehauen ist, ist er mit der Mama von Jesus unter dem Kreuz gestanden und hat den Moment erduert, ist treu geblieben bis zum bitteren Ende. Was für ein Vorbild das ist vom Durchhalten und Dranbleiben, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ich wünsche mir das für mich selber. Dass auch in den schlimmsten Momenten und im Schmerz und wenn ich selber Versagen und Niederlage erlebe, wenn es eben gerade nicht so rauskommt, wie ich eigentlich mir das gewünscht hätte, dass ich mit Maria bin und einfach treu bleibe und da bin in dem Moment, wo Jesus mich darin hineingestellt hat. Also sie ist unglaubliche, treue Person gewesen. Und das Dritte, was wir sehen oder lernen aus dem Leben von Maria, ist, sie ist immer nah bei Jesus geblieben. Wir lesen in Markus 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen, das ist jetzt nach der Kreuzigung, wo Jesus auferstanden ist, am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ist die erste Person, die der auferstandene Jesus sieht. Ich glaube, das ist Ausdruck von einer Nähe zwischen Maria und Jesus. Er hat ja können ganz vielen anderen zuerst erscheinen. Er hat sich ja können entscheiden, zu sagen, hey, ich erscheine zuerst der 12, wenn sie sich gerade trifft, oder der 11 in dem Moment. Gell? Hat die viele Optionen gegeben, hat die auch seiner Mama können zuerst begegnen. Aber nein, er begegnet zuallererst der Maria. Und ich glaube, das ist, weil sie eine treue Person war. Und eben, weil sie ganz nah bei Jesus war. Wir lesen im Johannes 20, Vers 16. Ich habe mich da entschieden, um nur einen Vers rauszunehmen, weil die ganze Geschichte, die bewegt mich wirklich zutiefst. Und wenn ich die jetzt erzähle, dann müsste ich losheulen. Weil wenn man sich das vorstellt, den Moment, wenn du dich da drin hineinfühlst, in das Leben, in die Perspektive von der Maria, das kannst du fast nicht trockenen Augen tun. Und darum lesen wir jetzt einfach den einen Vers aus dem Vers 16. Maria, sagte Jesus nun. Er sagt einfach ihren Namen, Maria. Sie wandte sich um und rief, Rabuni. Das ist Hebräisch und heisst mein Lehrer. Der Moment, stell dir das vor. Du meinst, Jesus ist gestorben. Und jetzt hörst du, wie Jesus dich bei deinem eigenen Namen ruft. Und du erkennst seine Stimme und du weißt, er ist auferstanden. Weißt, hey, was macht das mit dir? Was ist das für eine Gefühlswelt, wo du da durchgehst? Maria hört, wie Jesus sie beim Namen ruft und sie sagt Rabuni. Das ist ein Ausdruck, der mehr ist als Rabbi. Rabbi ist der Lehrer in Hebräisch. Rabuni ist wie nochmal näher, nochmal tiefer, nochmal intimer. Und das ist ihre Antwort, auf wenn Jesus sie beim Namen ruft. Sie nennt ihn ihren Lehrer. Weil sie gelehrt worden ist von Jesus, weil sie mit ihm unterwegs war, weil sie nahe war bei Jesus, weil sie dran geblieben ist. Das sind so Leben danach Momente. Sie entscheidet sich zum Nachbleiben an Jesus. Und ich finde das ein unglaubliches Vorbild für uns alle. Entscheiden wir uns auch immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue, nahe zu bleiben bei Jesus. Ihn, unseren Lehrer, zu nennen. Und nicht nur ihn zu nennen, sondern zu tun, was er uns aufträgt. Verbringen wir Zeit mit ihm. Sind wir nah an seinem Herz. Bewegt es uns, so wie es Maria bewegt. Wenn er uns beim Namen ruft, erkennen wir es. Wenn er uns bei unserem Namen ruft, hören wir seine Stimme. Und erkennen wir ihn anhand von dem, wie er uns ruft. Das können wir lernen von der Maria. Sie ist unglaublich nahe geblieben bei Jesus. Ich wünsche mir so einen Hunger und so eine Leidenschaft, wie Maria hatte, nach Zeit mit Jesus, um gelehrt zu werden von ihm. Ich glaube, man sieht anhand des Lebens von Maria, dass sie einfach immer an Jesus dran geblieben ist. Dass sie mit ihm unterwegs war, dass sie sich entschieden hat, ihm nachzufolgen. So, sie hat ein konsequentes Leben danach gelebt, verstehst du? Sie ist nicht nur einfach befreit worden und that's it, sondern sie hat ihr Leben ihm hingegeben und auf ihn ausgerichtet. Mit allem, was sie hatte. In allem, im Schönen und im Schlimmen, ist sie mit Jesus unterwegs gewesen. Was für ein Vorbild. Im Johannes 15, Vers 4 sagt Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist so bezeichnend, glaube ich, für das Leben von der Maria. Sie ist bei Jesus geblieben, dran geblieben, an der Rebe verbunden gewesen, mit ihm unterwegs gewesen. Und stell dir mal vor, was sie für einen Einfluss gehabt hat auf die Geschichte von der Menschheit. Mit ihrem Dienst, mit ihrer Treue. Die Frucht, die Verbindung mit Jesus produziert hat, ist phänomenal. Wir haben gelesen am Anfang, hey, die 3 Jahre, wer hat das gezahlt? Wer hat das möglich gemacht, dass Jesus mit den Jüngern unterwegs sein konnte? Ja, es war Maria und die anderen Frauen, die sich entschieden haben, bei Jesus zu bleiben. Die ernten eine riesige Ernte. Denen ihre Reben. Also das ist phänomenal, was dort daraus herausgekommen ist. Einfach weil Maria sich entschieden hat, im Leben danach konsequent mit Jesus unterwegs zu sein. Und das, was sie zur Verfügung hat, ihm zurückzugeben und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Inspiration. Was für ein Vorbild für uns. Hey, Leben nach dem Moment. Wie entscheiden wir uns? Wie wird unsere Ernte eines Tages aussehen, wenn wir verbunden sind mit Jesus? Und mit dieser Frage möchte ich dich jetzt lassen. Ich möchte beten zum Schluss der Predigt. Die Band darf sich gerne bereit machen. Wir möchten jetzt dann nämlich gerade Jesus anbeten. Die Nähe mit ihm geniessen. Aber zuerst möchte ich beten für unser Leben nach einem Moment. Für uns alle, die den Moment mal hatten von der Bekehrung, wo Jesus kennengelernt haben, wo eine Befreiung erlebt haben. Dass unser Leben darf werden wie der Maria ihres. Treu in allem, auf das wir eines Tages auch dürfen ganz viel Frucht bringen. Nicht, weil wir gut werden, sondern weil wir eben nahe sind bei Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du Maria gerufen hast, dass du sie befreit hast und dass du ihr begegnet bist nach deiner Auferstehung. Merci vielmal, hast du sie getröstet und wieder auferbaut, nachdem sie gesehen hat, wie du gestorben bist. Danke vielmals hast du sie gerufen in deine Nachfolge. Und merci vielmals hast du alles, was sie gehabt hat, gebraucht zu deiner Ehre. Auf dass dein Reich gross wird. Ich möchte dir Danke sagen für die Frucht, die die Frau hat dürfen hervorbringen, weil sie mit dir verbunden war. Und ich bitte dich jetzt für uns alle, die mit dir verbunden sind, dass unser Leben auch fruchtbar werden darf. Nicht, weil wir gut werden oder weil wir gut tun, sondern weil wir mit dir verbunden sind. Und du bist der Weinstock, wo gute Ernte hervorbringt. Wir wollen ein Leben treu leben mit dir. Auch nach dem Moment, wo wir dich kennengelernt haben, wo wir befreit worden sind. Danke vielmals, transformierst du unser Leben nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer und immer wieder. Dir gehört dir. Amen.